Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast. Heute mit Episode 14 und dem Thema, was ist das Immunsystem? Ein sehr zentrales Thema, wie ich finde, was in diesen letzten anderthalb Jahren der Pandemie sehr, sehr wenig thematisiert wurde. Es war eigentlich nie Thema, was das Immunsystem ist, wie wir uns selber auch vor gewissen Einflüssen schützen können, wie wir uns vor Erregern schützen können, wie wir unseren Körper gesund halten und wie wir unseren Körper vor allem widerstandsfähig halten. Und deswegen möchte ich heute in einer wahrscheinlich längeren Folge ein bisschen genauer darauf eingehen, weil das Immunsystem meiner Meinung nach und auch nach der Meinung vieler anderer Experten, die sich jahrelang damit beschäftigt haben, etwas anderes ist als das, für was es uns die Schulmedizin oder die Wissenschaft verkauft. Im ersten Teil gehe ich jetzt darauf ein, was das Immunsystem laut der schulmedizinischen Darstellung ist. Unser Immunsystem, jetzt erstmal unabhängig davon, von der schulmedizinischen Darstellung, ist komplett abhängig von unserer Ernährung und unserem Lebenswandel. Wir entscheiden ganz alleine darüber, ob unser Immunsystem widerstandsfähig ist oder ob es schwach ist. Ganz eindeutig. Es hängt, wie alle Zellen in unserem Körper, von dem ab, was wir oben reinwerfen, wie wir uns versorgen, wie vielen Giften wir ausgesetzt sind, wie vielen Stoffwechselendprodukten wir ausgesetzt sind, wie vielen tierischen Produkten wir ausgesetzt sind. Das allein entscheidet darüber, wie unser Immunsystem funktioniert. Je sauberer unser Körper ist, desto besser wird unser Immunsystem funktionieren, weil unsere Immunzellen sind auch nur Zellen in unserem Körper, Zellen der Gesamtgruppe Körper. Und die müssen genauso versorgt werden wie jede andere Zelle in unserem Körper auch. Und wenn wir unseren Körper nicht optimal versorgen, dann leiden alle Zellen in unserem Körper darunter. Und logischerweise auch die des Immunsystems. Das Immunsystem ist ein Netzwerk von Zellen in unserem Körper. Bestandteile, die Zellbestandteile des Immunsystems gliedern sich in verschiedene Zellarten und verschiedene Orte auf in unserem Körper. Und es ist ein komplexes Netzwerk dieser Zellen, die untereinander kommunizieren, wie unser Körper das nun mal so macht. Über Botenstoffe zumeist. Über Botenstoffe, das ist die Sprache des Immunsystems, können die Zellen untereinander kommunizieren und können Zellgruppen an bestimmte Orte gerufen werden, zum Beispiel, wenn wir uns mit einem Messer schneiden und wir da schauen müssen, dass keine Bakterien zum Beispiel in die Öffnung, in die Pforte hineingelangen in unseren Körper, dann muss unser Immunsystem sofort auf den Plan gerufen werden, um A, diese Stelle so schnell wie es geht wieder zu schließen und B, auch Kämpfe zu führen gegen Giftstoffe, die eventuell durch diese Wunde in unseren Körper eindringen könnten und ihn gefährden würden. Das läuft über das Kommunikationssystem. Es soll uns laut Schulmedizin vor Eindringlingen schützen. Vor Mikroorganismen, die da wären Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Die kommen laut Schulmedizin von außen und wollen in unseren Körper hinein. Und unser Immunsystem schützt uns vor Eindringlingen. Wir haben mehrere Pforten in unserem Körper, Öffnungen, die Nase, die Augen, der Mund, die Ohren. Ja, im erweiterten Sinne auch der Darm über den Mund, der Magen. Das sind Pforten, über die wir in Kontakt mit der Außenwelt stehen. über die auch Erreger in unseren Körper gelangen können. Und unser Immunsystem ist dafür da, das zu verhindern. In der Nase oder im Mund zum Beispiel, bleiben wir mal bei der Nase, die ist komplett in Schleimhaut ausgekleidet und diese Schleimhaut ist bewohnt von Flimmerhärchen, aber auch von ganz, ganz vielen Immunzellen, die sich da befinden, um diese Pforte halt so gut es geht abzusichern gegen Einflüsse von außen. In dieser Pandemiezeit habe ich mal ungefähr so 30 Sekunden vom Podcast vom Herrn Drosten gehört. Habe nach den 30 Sekunden dann wieder ausgeschaltet, weil man sich das nicht anhören kann und in 30 Sekunden schon so viele Lügen erzählt werden, dass es überhaupt gar nicht geht. Der hat zum Beispiel mal erzählt, dass es eine große Gefahr ist, zum Beispiel besonders bei jüngeren Menschen, wenn sie atmen draußen an der Luft und Viren über Aerosole gebunden in der Luft durch die Luft fliegen, dass wenn sie einatmen, das Virus sofort mit einem Atemzug in der Lunge landet. Ja, das ist so ein Bullshit, so eine profane glatte Lüge habe ich eigentlich noch nie gehört. Das ist unmöglich. Dazwischen liegt so viel Schleimhaut, dazwischen liegen so viele Immunzellen, dazwischen liegen so viele Flimmerhärchen in unserer Nase, in unserer Luftröhre, bis in die Lunge. Da rutscht nicht einfach irgendein Teil einfach so durch. Das weiß unser Körper sehr wohl zu verhindern, weil sonst wäre das öfters der Fall. Könnt ihr euch vorstellen, weil wir öfters Dinge einatmen aus der Umwelt. Dann würden wir einmal pro Woche quasi sterben. Einmal pro Woche mit irgendwas infiziert oder vergiftet sein. Das Ziel des Immunsystems ist die Verhinderung einer Infektion durch einen Erreger. Das Überleben unseres Organismus zu sichern und ein Gedächtnis auszubilden. Hat jeder in den letzten Monaten speziell wahrscheinlich schon von gehört, von Antikörpern. Antikörper sind das Gedächtnis des Immunsystems. Aber es gibt zum Beispiel auch noch spezifische Gedächtniszellen des Immunsystems, die sich nur damit beschäftigen, das abzuspeichern, was passiert ist. Dass unser Abwehrsystem, habe ich gerade schon gesagt, weil ich von der Nase gesprochen habe, liegt in verschiedenen Bereichen unseres Körpers. In der Nase, im Mund, ich habe letztens von der Leber gesprochen, ja, die hat die Kupfersternzellen, das sind Fresszellen des Immunsystems, die ständig in der Leber zugegen sind und die das Blut da filtern. Aber der Ort, an dem die höchste Konzentration an Immunzellen besteht, ist unser Darm mit fast 80% in der Darmschleimhaut. Da befinden sich die sogenannten Peierschen Plaques und das sind konkrete Ansammlungen von weißen Blutkörperchen. 80% des kompletten Immunsystems. Und da will einem jemand erzählen, dass das Immunsystem nicht vom Darm oder nicht von der Ernährung abhängt. Eigentlich reicht das schon als Information, um zu wissen, wie sehr unsere Ernährung oder wie sehr wir mit unserer Ernährung unser Immunsystem und den Status quo unseres Immunsystems bestimmen. 80% liegen da in der Schleimhaut. Ich habe in einer anderen Episode davon gesprochen, was passiert, wenn der pH-Wert im Darm sich zum Beispiel dreht und die Schleimhaut angegriffen wird, chronisch entzündet. Dann nehmen die Schleimhautzellen extremen Schaden beziehungsweise lösen sich komplett auf und unser Darm wird durchlässig. Dann verschwinden allerdings auch diese Ansammlungen von Immunzellen in unserem Darm. Und wir sind anfällig für, jetzt mal laut Schulmedizin, für jegliche Infektion. Unser Immunsystem ist gegliedert in zwei Systeme, gliedert man das. Einmal das angeborene Immunsystem, mit dem wir auf die Welt kommen, das sogenannte unspezifische. Und dann das erlernte Immunsystem, das spezifische. Und dieses erlernte Immunsystem ist wirklich ein tagtäglich lernendes System. Oder komme ich gleich kurz drauf? Zum angeborenen Immunsystem gehören zum Beispiel unsere natürlichen Killerzellen, weiße Blutkörperchen, die Makrophagen, das sind Fresszellen, die aktiv Erreger und Zellmüll auffressen, um ihn dann ausscheiden zu können. Und zum Beispiel die neutrophilen Granulozyten, die auch Ähnliches machen, die auch Zellen sind, die an Ort des Geschehens gerufen werden, wenn Dinge verspeist werden müssen. Unser Komplementsystem gehört zum angeborenen Immunsystem. Das ist zum Beispiel dieses Kommunikationssystem, von dem ich eben gesprochen habe. Zytokine zum Beispiel gehören dazu. Das sind ganz speziell die Botenstoffe, die Immunzellen aktivieren. Das sind die Stoffe, die ausgeschüttet werden, wenn Immunzellen miteinander kommunizieren oder der Körper mit den Immunzellen kommuniziert. Dann kommt ein kleiner Messenger, der Botenstoff, und sagt, hey, hier vorne im großen Zeh haben wir ein Problem, bitte mal antanzen und drum kümmern. Dann gibt es solche Enzyme wie zum Beispiel das Lysozym. Das ist ein Enzym des Immunsystems, das aktiv Membranen, also Zellwände von Bakterien, auflösen kann. Wenn das passiert, stirbt das Bakterium. Und die gibt es zum Beispiel auch zellintern. Jede Körperzelle von uns hat einen solchen Mechanismus, der dazu in der Lage ist. Und was sehr interessant ist, ist, dass wenn zum Beispiel Schwermetalle in die Zelle eindringen, das quasi beendet wird. Die Zelle kann dann dieses Gift nicht mehr ausschütten, was sie vor Giften, vor Erregern schützt. Die Schwermetalle heben diese Wirkung auf. Sehr interessant in Verbindung mit Impfstoffen zum Beispiel, die vollgepumpt sind mit Schwermetallen. Das führt am Ende einfach dazu, dass massenweise Zellen absterben. Um das ganz klar zu formulieren, ganz klar zu sagen. Unser erlerntes Immunsystem sind zum Beispiel die T-Lymphozyten. Lymphozyten sind die weißen Blutkörperchen. Da gibt es die T- und die B-Lymphozyten. Lymphozyten werden generell immer im Knochenmark gebildet. Aus einer Zelle, die sich pluripotente Stammzelle nennt. Das ist quasi eine Zelle, aus der verschiedene Zellarten entstehen. Unter anderem auch die Lymphozyten. Und dann, wenn die Lymphozyten gebildet sind, gehen die in die Schule. Denen werden gewisse Dinge gelehrt. Und bei einigen passiert das im Knochenmark selber und bei anderen passiert das in der Thymusdrüse, in unserer Brust, in der Mitte und in unserem Brustbein, hinter unserem Brustbein. Die T-Lymphozyten sind also Lymphozyten, weiße Blutkörperchen, die in der Thymusdrüse geschult werden, und B-Lymphozyten, die im Bone, im Knochenmark, im Bone Marrow geschult werden. Dafür steht T für Thymus, Thym, und für B Bone Lymphozyten. Ich skizziere jetzt einfach mal einen Ablauf einer Infektion. Was laut Wissenschaft und Schulmedizin bei einer Infektion unseres Körpers passiert, wie der Ablauf genau ist. Wir nehmen jetzt zum Beispiel einen Erreger. Nehmen wir ein Influenza-Virus. Wir nehmen einen Erreger und der Körper kennt diesen Erreger noch nicht. Das heißt, er war noch nie mit dem in Kontakt. Und der gelangt durch eine Pforte in unseren Organismus. Wie ich eben schon gesagt habe, Nase, Mund, Auge, Ohren. Und das ist eine fremde Eiweißstruktur. Und wenn der Körper mit einer fremden Eiweißstruktur konfrontiert wird, schlägt er sofort Alarm. Das heißt, die Immunzellen, dieses Komplementsystem wird aktiv, die Immunzellen kommunizieren miteinander und signalisieren, hey, hier ist etwas, hier ist ein fremdes Protein in unseren Organismus gelangt, wir sollten uns darum kümmern. Dann kommt es dazu, dass eine Fresszelle, eine Makrophage, die übrigens Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt wurden, von Ilias Metschnikow, die werden auf den Plan gerufen, Makrophage, Fresszelle. Die wird durch Vitamin D aktiviert, was ein Querverweis zur Ernährung ist. Das heißt, Vitamin D ist immer notwendig, damit das Immunsystem miteinander kommunizieren kann. Ohne Vitamin D kann das Immunsystem nicht operieren. Das Vitamin D steuert alle Zellaktivitäten des Immunsystems. Es ist unglaublich wichtig, Vitamin D zu supplementieren mit einem guten Produkt ab Oktober, so bis April. Von April bis Oktober ist es kein Problem, da haben wir so viel Sonnenlicht. Die Sonne sorgt dafür, dass jede Zelle in unserem Körper eine Vorstufe produziert. Und dann wird Vitamin D in der Niere und in der Leber zum aktiven Vitamin D in unserem Körper umgewandelt. Aber in der sonnenfreien Zeit, beziehungsweise in der Zeit, wo die Sonneneinstrahlung nicht so stark ist bei uns, wo die UV-Strahlen nicht reichen, um Vitamin D zu bilden, müssen wir das supplementieren. Unsere Gesundheit, unser Immunsystem hängt davon ab. Also, Protein ist im Körper, Makrophage, die Fresszelle, kommt an den Ort des Geschehens und frisst diesen Erreger. Ohne lange rumzumachen, ohne Fragen zu stellen, die frisst den Erreger und präsentiert quasi den Strichcode von diesem Erreger an der eigenen Zelloberfläche. Das nennt man Antigenpräsentation. Antigen ist immer der Erreger. Ein Antigen ist ein Erreger. Die präsentiert quasi den Erreger an der Zelloberfläche. Das kann auch zum Beispiel durch eine Nervenzelle gemacht werden. Durch dendritische Zellen im Nervensystem. Die können das auch. Ja, nicht nur Makrophagen, nicht nur Fresszellen im Gewebe, sondern zum Beispiel auch dendritische Zellen, die meistens dem Nervensystem angehören, nicht immer. So, jetzt haben wir die Fresszelle, hat den Kollegen jetzt gefressen, unser Influenza-Virus, und sagt, schaut mal bitte hier, hier ist der Strichcode. Der Vorgang, wenn dieses Antigen präsentiert wird, aktiviert durch die Zytokine, unsere Botenstoffe, unsere T-Zellen. T-Zellen, habe ich eben gesagt, weiße Blutkörperchen, gehören dem erlernten Immunsystem an, aus dem Thymus. Die T-Zelle geht jetzt hin und liest diesen Strichcode des Erregers ab und daraufhin bildet die vier verschiedene Zellen. Einmal Killerzellen, sagt, glaube ich, der Name schon, was die machen. Killerzellen sind in der Lage, ein Gift abzusondern, das infizierte Körperzellen absterben lässt. Als zweites werden Helferzellen gebildet. Das sind Zellen, die weiter umherziehen durch den Körper und weiter suchen nach diesen Fresszellen, die denen weitere Strichcodes präsentieren. Die T-Helferzellen kommunizieren allerdings auch mit dem B-Lymphozyt. Kommen wir gleich drauf. Als drittes werden Gedächtniszellen ausgebildet. Braucht man auch nicht groß erklären. Gedächtniszellen werden gespeichert mit der Information dieses einen spezifischen Erregers. Die bilden ein Gedächtnis aus. Die haben eben drei Äpfel irgendwo liegen sehen und die wissen jetzt, da liegen drei Äpfel. So sehen drei Äpfel aus. Wenn ich die nochmal sehe, weiß ich, das sind Äpfel. Und als viertes werden Suppressorzellen ausgebildet. Suppress, Englisch, unterdrücken. Das heißt, das sind Zellen, die die Aktivität des Immunsystems regulieren, sodass das Immunsystem nicht überschießend reagiert, dass es quasi nicht durchdreht, dass nicht auf einmal 50.000 Immunzellen an einer Stelle im Gewebe auftauchen und da Schaden anrichten, sondern dass die Suppressorzellen sagen dem Immunsystem auch, okay, wir sind wieder Herr der Lage, wir haben das abgelesen, die Kaskade läuft, ihr könnt euch wieder beruhigen, ihr könnt euch wieder zurückziehen. Das ist das, was abläuft, wenn die Fresszelle den Erreger gefressen hat, den Strichcode präsentiert und das erlernte Immunsystem, das spezifische Immunsystem, auf den Plan gerufen kommt und diese vier verschiedenen T-Zellen ausbildet. Eine weitere Gruppe, habe ich eben schon gesagt, der Immunzellen, der Lymphozyten, sind die B-Lymphozyten. Die werden im Knochenmark, im Bone geschult und die kommen jetzt nach der Ausbildung der 4T-Lymphozyten auf den Plan. Das heißt, die Helferzelle, T-Helferzelle, eine der Zellen, die gerade ausgebildet wurde, geht hin und kommuniziert jetzt mit dem B-Lymphozyt und bildet, und dieser B-Lymphozyt bildet durch Klonung, durch Vervielfältigung, bildet er die eigentlichen Antikörper aus. Das passiert unter Einfluss von Zink. Zink ist ein anderer Stoff, ein anderes Spurenelement, was sehr, sehr wichtig ist fürs Immunsystem, neben dem Vitamin D. Ohne Zink keine Ausbildung von Antikörpern zum Beispiel. Zink kommt sehr viel vor in Sesam, in Kürbiskernen, in Spinat, in jeglicher Form von Nüssen aber auch. Und diese Antikörper, die jetzt ausgebildet wurden, werden ins Gewebe, in unseren Zwischenzellraum gegeben und direkt ins Blut. Und die sind auch immer im Blut. Die gehen da nicht mehr weg. Und deswegen wird diese Art der Abwehr humorale Abwehr genannt. Das geht zurück auf Hippokrates, der die Four Humors of the Body definiert hat. Das heißt, die vier Körperflüssigkeiten. Das Blut, die gelbe und schwarze Galle aus unserer Galle und den Mukus. Das ist der generelle Schleim. Der Schleim, der die Lunge umzieht, der unsere Schleimhäute im Darm und so weiter und so fort. Das wird Mukus genannt. Humorale Abwehr. Geht zurück auf die Four Humors, die vier Körperflüssigkeiten von Hippokrates definiert. Also, für den Fall, dass dieses gleiche Influenza-Virus jetzt nochmal in den Körper gelangt, werden sofort Antikörper aktiviert, die sich im Blut befinden und die den Erreger innerhalb von Minuten ausmachen können. Weil sie überall im Blut sind. Sobald der ins Blut gelangt, irgendwo, oder ins Gewebe, weil sich diese Antikörper auch im Gewebe befinden, wird er identifiziert, dann heften die sich an diesen Erreger und der ist bewegungsunfähig. Der kann nichts mehr machen. Der kann den Körper nicht mehr infizieren. Der kann auch keine Symptome mehr hervorrufen. Wie oft habe ich das in den letzten Monaten gehört, um diese Impfkampagne anzuschieben, dass Antikörper nach einer Infektion mit dem Virus nicht ausreichen. Das ist so ein... Ich könnte durchdrehen, wenn ich sowas höre. Das ist eine dermaßen krasse Lüge, die den Leuten einfach nur suggerieren wollen, hey, ihr hattet einen positiven Test, vielleicht hattet ihr auch Fieber und ein bisschen Schnupfen, aber Antikörper habt ihr nicht genug. Die habt ihr erst genug, wenn wir euch das Zeug da reinjagen. Dann seid ihr perfekt geschützt. Wenn ein Körper Antikörper ausbildet, ist er geschützt. Es gibt nicht, ich war nur mit drei Coronaviren in Kontakt, jetzt habe ich nur anderthalb Antikörper ausgebildet und die sind eigentlich auch nur im rechten Ohrläppchen und können überhaupt gar keinen... haben gar keinen Scanner, die merken gar nicht, wenn irgendwo wieder ein Coronavirus in den Körper gelangt. Unsinn. Unsinn. Haben wir Antikörper, dann haben wir Antikörper. Dann funktioniert diese Kaskade. Und es ist vollkommen egal, wie stark oder wie schwach die Infektion war. Weil am Ende widerspricht sich die Schulmedizin hier selber. Entweder ich war mit diesem Erreger in Kontakt oder nicht. Es gibt keinen Zwischenbereich. Es gibt keinen, ich war halt mit dem Erreger in Kontakt. Entweder ich war mit dem Erreger in Kontakt oder nicht. Entweder ich habe Antikörper ausgebildet oder nicht. Und die kann man übrigens auch, könnte man auch nachweisen. Aber wäre natürlich blöd, wenn man die bei jemandem nachweist. Dann sagt man doch lieber, Antikörper sind kein Garant für den Schutz. Sie brauchen noch eine Impfung. Naja, grundsätzlich kann man also sagen, die Schulmedizin sagt und die Wissenschaft sagt, Erreger befinden sich in der Umwelt oder in anderen Menschen und wir werden durch die Umwelt bzw. andere Menschen infiziert. Ja, wir fangen uns ein Virus, wir fangen uns ein Bakterium. Ja, und habe ich mir einen kleinen Magen-Darm-Infekt irgendwo eingefangen. Oder da lief eine Klimaanlage im Flugzeug und jetzt bin ich rausgekommen und hier ist wieder so kalt oder so warm und dann habe ich einen Schnupfen entwickelt. Irgendwo habe ich mir was eingefangen, da waren wieder zu viele Menschen und hier und da und du. Und das Beste in den letzten anderthalb Jahren, neben diesem Zusammenhang, den ich gerade geschildert habe mit den Antikörpern, das Beste ist, dass man sagt, Menschen, die keinerlei Symptom zeigen und die gesund sind, sind ansteckend. Das ist die zweitgrößte Lüge der letzten anderthalb Jahre. Und das passiert natürlich, um den Menschen einzureden, hey, du bist gesund, aber du bist eigentlich nicht gesund. Du bist vielleicht auch ansteckend, du gefährdest auch andere Menschen. Zieh dir mal lieber deine Maske an. Geh nicht zu nah an irgendwelche anderen Personen dran. Sei solidarisch, weil du bist eine Gefährdung. Obwohl du nichts merkst, du bist eine Gefährdung. Die zweite riesengroße Lüge. Ein Mensch, der keine Symptome hat, ist nicht ansteckend. Und jetzt schieben wir diese ganze Germ Theory, wie man das nennt, die Erregertheorie, dass Erreger von außen in unseren Körper eindringen, was wir seit Jahrzehnten gelernt haben, was man überall lernt in der Schule oder ob man Heilpraktiker macht, ob man ein schulmedizinisches Studium macht. Das ist der Standard, was gelehrt wird. Und das, diese Konditionierung, diese Indoktrinierung schieben wir jetzt mal beiseite und schauen uns das Ganze jetzt mal aus einer ganzheitlichen Perspektive an. Unser Immunsystem ist ein Entgiftungssystem. Das dürfte klar sein. Das wäre auch so, wenn man dieser Erregertheorie glauben würde. Es ist ein Entgiftungssystem. Unsere Kupfersternzellen in der Leber, die entgiften. Unsere Fresszellen, die entgiften, weil sie Komplexe verspeisen, die aus dem Körper gelangen müssen, die wir ausscheiden müssen. Das Immunsystem ist eine Art Müllabfuhr. Zum Beispiel gehören auch Organe, die Leber ist das zentrale Organ, keine Frage, zum Beispiel auch die Milz zum Immunsystem. Die Milz speichert auch Immunzellen und die Milz ist das Organ, die unsere roten Blutkörperchen recycelt, sagen wir mal so. Die haben eine Lebensdauer, unsere roten Blutkörperchen, von gut zwischen 3 und 4 Monaten und dann müssen die, sagen wir mal, entsorgt werden. Dann haben die ihren Dienst getan und dann durchlaufen die in der Milz ein System, wo die aufgespalten werden. Die passen quasi nicht mehr durch die Schleuse in der Milz. Und dann kommt ein Recycling-Prozess in Gang, der dann dazu führt, dass wir im Knochenmark zum Beispiel wieder rote Blutkörperchen bilden. Aber das ist auch ein Teil dieses Entgiftungsprozesses. Nämlich, dass die roten Blutkörperchen nach dieser Zeit, diesen 3 bis 4 Monaten, sagen, okay, das war's. Wir brauchen jetzt wieder frische rote Blutkörperchen. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn wir dementsprechend versorgt sind, wenn wir Eisen zur Verfügung haben, wenn wir Vitamin B12 ausreichend zur Verfügung haben, wenn wir Folsäure ausreichend, Vitamin B9 zur Verfügung haben, sodass wir neue Zellen, Blutzellen bilden können. Unser Knochenmark muss gesund sein. Das hängt ganz speziell davon ab, wie das Gewebe um das Knochenmark herum aussieht. Je weniger Gifte und Reststoffe bzw. Müll in unserem Körper anfallen, desto mehr freie Kapazitäten hat unser Immunsystem, desto weniger ist das beschäftigt. Und wenn man sich das heute anguckt, wenn man sich die Ernährung anguckt, man geht in einen konventionellen Supermarkt, man hat eigentlich 99% der Produkte sind Gift für unseren Körper. Wir vergiften unseren Körper damit. Wir bringen Gift in unseren Körper. Medikamente. Wie viele Menschen nehmen chronisch Medikamente? Das sind Gifte für unseren Körper. Die muss der erstmal wieder loswerden. Unsere Niere, unsere Leber, die sagen, schönen Dank. Jeden Tag Cholesterinsenker. Jeden Tag Blutdrucksenker. Jeden Tag Beta-Blocker. Jeden Tag Aspirin, Schmerzmittel, Ibuprofen. Das hat ein krankes Ausmaß angenommen. Und dementsprechend groß sind die Gifte in unserem Körper. Wir haben Umweltgifte. Nimm mir einfach nur mal die Spritzmittel. Wenn man eine Gurke aus konventionellem Anbau kauft, wie viel Scheißzeug da drauf kommt. Nimmt man nur mal Monsanto. Monsanto, hat vielleicht jeder schon mal gehört, eine große Firma aus den USA, die so Pflanzenschutzmittel wie Roundup oder so auf den Markt gebracht haben. Und da ist zum Beispiel Glyphosat enthalten. Und Glyphosat ist das pure Gift. Wenn man in der Öffentlichkeit sagt, ja, ist, man könnte krebserregend sein, dann untertreibt man noch. Das ist das pure Gift für unseren Körper. Das wurde 2001 zugelassen in Europa. Und die Genehmigung wurde 2017 bis 2022 erneuert. Komisch, komisch. Warum sind solche Gifte zugelassen? Wer hat ein Interesse daran, unser Gemüse zu vergiften und uns am Ende zu vergiften? Sind das die gleichen Leute, die jetzt seit anderthalb Jahren was von Gesundheit erzählen? Die uns erzählen, dass sie uns schützen wollen? Die auf der anderen Seite genau das Gegenteil machen? Monsanto hat Anfang der 70er Jahre einen Deal mit der Harvard University in Boston eingefädelt. Die haben denen über Jahre hinweg 23 Millionen Dollar gezahlt. Monsanto. Im Austausch für Patente. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ein Privatunternehmen wie Monsanto 23 Millionen Dollar an Harvard zahlt, was bei diesen Studien der Produkte rauskommt? Ganz genau, das kommt dabei raus. Dabei kommt sicher nicht raus, Roundup ist ein Gift, ein krebserregendes Gift. Das wird mit Sicherheit nicht dabei rauskommen, weil dann werden die Mittel ganz schnell entzogen. Und das waren die Anfänge. Heute ist alles in der Hand von diesen privaten Unternehmen, in jedem Bereich. Schaut euch die WHO an, das ist eine private Institution. Wenn so ein Kollege Gates mit seiner Stiftung, die 60 Milliarden schwer ist, diese Organisation ganz alleine steuert und lenkt. Anderes Thema, vielleicht für eine andere Episode, aber es hängt alles miteinander zusammen. Also Umweltgifte, Spritzmittel gelangen in unseren Körper. Dr. Klinghardt, ganz interessant, kann ich den Link mal auf meine Website posten, hat da viele Arbeiten zu gemacht und auch Vorträge gehalten zu Glyphosat. Und der findet Glyphosat in fast jedem Urin, jeder Person, die er untersucht. Es ist unglaublich, in wie vielen Körpern das am Ende landet. Dann haben wir zum Beispiel Strahlenbelastung, Funk, Wireless, 3G, 4G, 5G, Radiowellen. Werde ich demnächst auch eine eigene Episode zu machen, zu elektromagnetischen Feldern. Das ist ein Ausmaß, das kann man sich nicht vorstellen. Aber wenn man das Leuten sagt und erklärt, aber Leute das nicht sehen, Leute die Strahlung nicht sehen, dann sagen sie, ja, nee, ist klar. Wireless transportiert Daten in Gigabyte-Größe innerhalb von Sekunden. Das muss irgendwie passieren. Und diese Frequenzen sind extremst schädlich für unseren Körper. Die attackieren unsere Zellen auf eine Art und Weise wie freie Radikale, über die ich jetzt schon öfter gesprochen habe, das niemals tun könnten. Tagtäglich sind wir dieser Oxidation durch diese Wellenangriffe ausgesetzt. All diese Einflüsse führen dazu, dass Zellen weit vor ihrem eigentlichen Verfallsdatum absterben. Wir haben in der Säure-Basen-Episode detailliert darüber gesprochen, was passiert, wenn der pH-Wert im Körper sich dreht, wenn er sich im Gewebe dreht, wenn das Gewebe sauer wird, wenn das Gewebe vergiftet, dann sterben diese Zellen ab. Früher habe ich ein Aquarium gehabt, da waren Fische drin im Zimmer. Da war so eine kleine Skala dran mit dem pH-Wert. Ich musste den pH-Wert immer aufrechterhalten. Ging nicht anders. Wenn der pH-Wert gefallen ist, waren die Fische tot. Und genauso ist es bei uns auch. Wir als Menschen denken nur, wir sind Ausnahme in der Natur, oder? Bei uns ist egal. Bei uns ist egal, der pH-Wert hat doch keine Auswirkung. Wir müssen unser Aquarium genauso sauber halten. Davon hängen unsere Zellen ab. Die Zellen sind unsere Fische. Und unser Gewebe, unser Zwischenzellraum ist unser Aquarium und der muss sauber sein. Und wenn er nicht sauber ist, passiert unseren Fischen, den Zellen, genau das, was den Fischen im Aquarium passiert. Die sterben. Ende. Die können ihre Zellfunktion nicht mehr aufrechterhalten, weil das Gewebe drumherum vergiftet ist, weil keine Nährstoffe mehr ankommen, weil die in ihrem eigenen Gift ersticken. Das führt dazu, dass in sehr großem Maße Zellen auf einmal absterben. Und Zellen haben Zellorganellen, die haben Zellmaterial. Ribosomen, Zellkerne, DNA, Mitochondrien, die werden frei. Was passiert mit diesem Zellmaterial, was frei wird? Bingo, jetzt kommt unser Immunsystem und muss sich damit auseinandersetzen, weil Zellmaterial, DNA, frei im Körper, zum Beispiel im Blut, das darf niemals passieren. Das heißt, unser Immunsystem muss dafür sorgen, dass diese Zellorganellen, die jetzt frei werden, weil die Zelle in diesem kranken pH-Wert abstirbt, dass die entsorgt werden. Makrophagen, die Fresszellen, kommen wieder und fangen an zu verspeisen. Parallel sind aber wir als Gesellschaft komplett unterversorgt mit Nährstoffen. Wir ernähren uns katastrophal im Schnitt. Das heißt, unser Immunsystem, unser Darm ist in Anführungszeichen kaputt. Die ganzen weißen Blutkörperchen leiden ohne Ende da. Makrophagen sind dezimiert in der Zahl, weil wir gar nicht versorgt sind. Wir leben nicht in einem basischen Körper. Wir sind nicht mit Nährstoffen versorgt. Wir haben nicht genügend Makrophagen. Irgendwann, bei diesen ganzen Umständen, Ernährung, Medikamente, kein Sport, Umweltgifte, die Strahlung zum Beispiel, da fallen so viele Zellgifte an, irgendwann ist vorbei und dann manifestieren sich Krankheiten. Antoine Béchamp habe ich letztens auch schon darüber gesprochen, über ihn im 19. Jahrhundert, ein Forscher, Wissenschaftler, Arzt, der Unglaubliches geleistet hat eigentlich. Eigentlich ist der der absolute König der Medizin. Er wurde leider nur mundtot gemacht und all seine Arbeiten sind auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Unser Freund Louis Pasteur, der das Zitat gebracht hat, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles, hat quasi alles von ihm geklaut. Und Pasteur hat eigentlich sein ganzes Leben lang gesagt, genau das Gegenteil gesagt. Die Mikrobe, also das Virus, das Bakterium, der Pilz, der Parasit, entscheidet darüber, ob wir krank werden oder nicht. Und dann am Ende seiner Tage, auf dem Sterbebett, so sagt man, hat er diese Aussage getätigt. Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Was heißt das Milieu? Das ist unser Gewebe. Das ist unser pH-Wert im Körper. Das Milieu entscheidet darüber, ob wir krank werden können oder nicht. Ob sich Krankheiten aus uns heraus entwickeln. Béchamp hat gesagt, treat the patient, not the infection. Da sind wir wie bei Fisch und dem Aquarium. Man muss den Patienten behandeln. Nicht das Symptom, nicht die Infektion. Man muss den Patienten ändern in seinem Zustand, in seinem pH-Wert. Ihn zu unterstützen, ihn zu entgiften, ihn basisch zu machen, sein Immunsystem auf Vordermann zu bringen, die Gifte und Stoffwechselendprodukte zu reduzieren. Und dann wird man auch nicht krank. Die beiden Aussagen machen eigentlich klar, worum es geht. Die beiden Aussagen widerlegen alles, was die Schulmedizin erzählt. Infektionen sind oftmals keine Geschehnisse, die von außen kommen. Das habe ich gerade gesagt, hat Béchamp 1860 hat er das bewiesen. Es gibt, glaube ich, heute insgesamt noch 4 Bücher von ihm, die man nicht ganz vernichtet hat. Und 1860 hat er das bewiesen. Mit mehreren Versuchen hat er bewiesen, dass zum Beispiel Bakterien und Pilze sich in einem vergifteten Milieu entwickeln. Jeder kennt den Prozess der Fermentation zum Beispiel. Von Kombucha-Pilz oder in unserem Darm passiert auch nichts anderes als Fermentation. Hoffentlich die richtige, wenn unsere Darmbesiedlung stimmt von den Bakterien her. Aber er hat das klar bewiesen und er hat auch einen Organismus entdeckt, der hat die Microzymas genannt. Das sind kleinste Bestandteile, die dafür sorgen, dass, nehmen wir zum Beispiel ein Gewebe, was normalen pH-Wert hat von 7,5 und jetzt durch die Ernährung, durch diese ganzen Dinge, die ich eben beschrieben habe, auf einen pH-Wert von 5,5 fällt und das vergiftet. Die Zelle kann nicht mehr überleben. Und diese Microzymas sorgen dafür, dass das quasi transformiert, dass es fermentiert. Und daraus entstehen dann die Erreger, die uns die Schulmedizin als durch die Luft fliegend verkaufen will. In uns, in unserem Milieu. Das Milieu ist alles. Und wir vergiften das Milieu. Und daraus entstehen Giftstoffe. Daraus entfallen so viele Zellmüll, fällt so viel Zellmüll an, den wir irgendwann nicht mehr Herr werden können. Unser Körper gibt uns Tag für Tag, er gibt uns so viele Möglichkeiten. Der kommt mit so viel klar, mit so einem katastrophalen Lebenswandel, mit so viel Gift. Und unser Körper gibt uns immer wieder die Möglichkeit, auszuleiten, unsere Ernährung zu ändern, das Milieu zu ändern. Die wenigsten machen das. Aber diese Microzymas, die er damals entdeckt hat, sind die Bestandteile, die dafür sorgen, dass das Gewebe transformiert wird. Das geht übrigens auch wieder in die andere Richtung. Wenn man Säuren ausleitet, wenn man den pH-Wert ändert. Bakterien ist nicht gleich Bakterium. Bakterium kann auch wieder zurücktransformiert werden. Sehr, sehr interessant. Also entscheidet der Säure-Basen-Haushalt und der pH-Wert unseres Gewebes darüber, über unsere Komplettgesundheit und auch über die Funktionsfähigkeit unseres Immunsystems. Die höchste Prämisse für unser Immunsystem, für unsere Müllabfuhr, für unseren Entgiftungsmechanismus ist, unseren Darm sauber und im pH-Wert gesund zu halten. Und das passiert über unsere Ernährung. Wir können nicht zweimal am Tag Fleisch essen und erwarten, dass unser Körper gesund ist. Das funktioniert nicht. Wenn der Darm sauber ist, wenn der pH-Wert da stimmt, wenn unsere Bakterienbesiedlung da stimmt, die nur wiederum nur stimmen kann, wenn der pH-Wert stimmt, dann gelangen kaum Giftstoffe in unseren Organismus und in unser Gewebe. Dann ist darüber hinaus auch unser Gewebe gesund und da kann auch nichts umkippen, können auch keine Giftstoffe oder keine Erreger entstehen. Der Zwischenzellraum, habe ich schon mal gesagt, ist eigentlich das größte Organ. Es zählt nicht als Organ. Deswegen ist die Haut das größte Organ. Aber der Raum zwischen den Zellen im Gesamten, auf der gesamten Körperoberfläche, ist eigentlich das größte Organ. Und unsere Leber ist damit ausgekleidet. Unsere Organe, unsere Lunge, unser Herz ist damit ausgekleidet. Und der Zwischenzellraum muss im pH-Wert stabil bleiben und gesund bleiben, damit alle Zellen drumherum, damit die Organe versorgt werden können und dass da keine Gifte anfallen und dass das Gewebe nicht kippt, denn dann entstehen wirkliche Krankheiten und Symptome. Wir haben jetzt gerade den Fall, dass sich unzählige Menschen mit der mRNA-Impfung haben impfen lassen. Und alle, die jetzt zuhören, die damit geimpft sind, ich sage einfach nur das, was es ist, was unzählige Ärzte und Wissenschaftler jetzt schon klar benannt haben und in Arbeiten dargestellt haben. Dieser Impfstoff, diese Impfung ist keine Impfung. Sie ist keine Impfung. Es wird über diese Injektion eine Fremd-mRNA in unseren Körper gebracht, in unsere Körperzellen. Und in unseren Zellen befinden sich Zellorganellen, das habe ich eben schon gesagt, die Ribosome. Und die Ribosome sind dafür verantwortlich, unter anderem, dass Proteine in der Zelle ausgebildet werden. Nehmen wir zum Beispiel das Zytokin von eben, diesen Botenstoff. Die müssen in der Zelle ausgebildet werden. Und das Ribosom bekommt die Information von der mRNA, der Messenger, der Botschafter RNA. Die sagt dem Ribosom, okay, stelle bitte Aminosäuren in dieser Kombination her, wir brauchen dieses Protein. Und das ist diese Injektion. Die sagen, das Virus hat ein Spike-Protein, das Protein, was auf der Schale von dem Virus zu sehen ist. Die Erkennungsflagge quasi. Und die wird jetzt durch diese Injektion in unseren Zellen produziert, dieses Spike-Protein. Unzählig, unzählig. Man geht davon aus, dass diese künstlich hinzugeführte mRNA über ein halbes Jahr im Körper bleibt und in diesen Zellen nonstop Spike-Proteine produziert werden. Ich werde den Link auch dazu posten auf der Homepage. Es gibt auch schon eine deutsche Arbeit dazu, die einen Patienten genommen haben, der leider innerhalb von 28 Tagen verstorben ist an diesem mRNA, an dieser Injektion. Weil dieses Spike-Protein überall im Körper produziert wurde und in jedes Gewebe im Körper gewandert ist. Und was ich gerade, jetzt können wir den Bogen spannen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn ein Protein in dem Gewebe landet bei uns, ein freies Protein, dann kreiert das da eine Katastrophe. Dann wird das, ich habe es eben erklärt, was passiert, wenn ein fremdes Protein irgendwo auftaucht. Unser Immunsystem wird aktiv. Und das wird jetzt gebracht ins Herzgewebe, ins Lebergewebe, ins Nierengewebe, in jegliche Form von Gewebe. Man weiß das überhaupt nicht. Es ist nicht 0,0 getestet. Man weiß gar nicht, wo das überall landet. Aber man hat jetzt rausgefunden, dass von über 50 Geweben, die man getestet hat, fast in der Hälfte dieses Spike-Protein aufgetreten ist. Das heißt, unser Immunsystem tritt da auf den Plan und es beginnt quasi ein Wirbelsturm. Entzündungen werden gelegt, unser Immunsystem versucht, das in irgendeiner Weise aus dem Körper zu bekommen. Aber jetzt ist es überall, im ganzen Körper. Kann man sich vorstellen, was das Immunsystem zu tun hat und was darüber hinaus, wie gefährlich das ist, was da entstehen kann. Die Informationen sind alle da, jeder muss es selber entscheiden. Jeder muss es selber entscheiden. Aber, wie ich gerade gesagt habe, bezogen auf die Erreger von außen, sehr, 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 sehr fragwürdig. Sehr, sehr fragwürdig. Wie gesagt, das Milieu entscheidet. Das Milieu entscheidet. Nicht das von außen. Nicht das, was von außen kommt. Wenn da überhaupt etwas kommt. Wir sind abhängig von einer sauberen, pflanzlichen, basenbildenden Ernährung. Täglich 3 bis 4 Liter stilles Wasser. Sportliche Aktivität. Kosmetika, ein Riesenthema auch. Die müssen rein sein. Rein pflanzlich sein, da darf nichts anderes drin sein. Ich empfehle da immer gerne die Produkte von Martina Gebhardt. Das ist für mich die beste Kosmetiklinie, die es gibt, weil da wirklich auch fast nichts, auch keine pflanzlichen Glycerine oder so drin sind. Das ist wirklich ein sehr, sehr reines Produkt. Darüber hinaus Öle für die Haut, Arganöl, Kokosöl, Hanföl. Sehr, sehr gut. Dann geht es darum, für uns aktive Entspannung zu trainieren. Das sind alles Dinge, die unser Immunsystem stärken und die vor allem unseren Körper reinhalten. Wenn wir unseren Körper reinhalten, dann ist unser Immunsystem, unsere Müllabfuhr stark. Und dann läuft die am Limit. Stress dagegen ist ein absoluter Killer des Immunsystems. Unter Stress, wenn der Sympathikus, also der sympathische Anteil von unserem Nervensystem, der auf Kampf und Flucht eingestellt ist, wenn der dominiert, wenn wir nur Adrenalin ausschütten, wenn wir nur auf 180 sind, wenn wir nur unter Stress sind, nur im Büro, Job, Leistung, worauf wir so konditioniert sind, wenn nur das wiegt, dann wird das Immunsystem einfach runtergefahren. Die Aktivität der Immunzellen ist dann quasi gleich null. Unter sympathischer Aktivität des Nervensystems wird das Immunsystem heruntergefahren. Wie viele Menschen haben heute Stress? Und dann kann man sich ausmachen, wie es um die Immunsysteme der Menschen bestellt ist. Das heißt, unsere Entgiftungsprozesse liegen brach und die finden kaum statt. Und das, wenn noch in diese Art der Ernährung hinzukommt, wenn kein Sport hinzukommt und so weiter und so fort. Wir müssen unseren Parasympathikus stärken. Der stärkt das Immunsystem. Der lässt geschädigte Zellen regenerieren. Der sorgt für Gelassenheit. Der lädt unsere Akkus wieder auf. In diesem Zustand können wir wirklich regenerieren. Und da ist unser Immunsystem stark. Nicht, dass man den ganzen Tag im Parasympathikus leben sollte. Nee, natürlich nicht. Aber die Balance, wie so häufig, zwischen warm und kalt und hell und dunkel oder Sympathikus und Parasympathikus ist so wichtig. Um den Parasympathikus zu aktivieren, brauchen wir unsere Atmung. Kaum jemand praktiziert heute noch die korrekte Atmung. Wenn ich mit Leuten spreche und denen nahelege, in den Bauch zu atmen, dann weiß eigentlich kaum jemand, was Bauchatmung ist. Jeder denkt immer, einatmen, Brust raus, der Brustkorb muss groß und breit werden. Die Bauchatmung ist die, die für Entspannung sorgt. In unser Zwerchfell, in den größten Muskel unseres Körpers. So nehmen wir die optimale Menge an Sauerstoff auf. So praktizieren wir A, Entspannung und verhindern B, die Sauerstoffaufnahme, die die Oxidation stoppen würde. Also wenn wir flach atmen, verhindern wir die Sauerstoffaufnahme. Und wenn wir flach atmen, verhindern wir die Entspannung. Oxidation heißt immer, freie Radikale im Körper greifen unsere Zellen an, schädigen unsere Zellen, sorgen für Entzündungen, sorgen für Schäden. Und der Sauerstoff zum Beispiel ist der erste antioxidative Faktor. Je mehr Sauerstoff wir in unserem Blut, in unserem Körper, im Gewebe, in den Zellen haben, desto besser kann diese Oxidation im Körper gestoppt werden. Yoga und Meditation zum Beispiel, die legen den vollen Fokus auf die Atmung. Die aktivieren den Parasympathikus und stärken unser Immunsystem. Kann ich jedem nur empfehlen, wirklich mal zu probieren, zur Ruhe zu kommen, vielleicht mit Meditation anzufangen, zur Ruhe zu kommen, eine Verbindung zum eigenen Atem aufzubauen und zu lernen, in den Bauch zu atmen und wirklich aktiv zur Ruhe zu kommen, auch wenn es nur 20 Atemzüge sind. Es wirkt Wunder. Ja, also durch diese Lebensumstände kommen wir irgendwann an unser Limit. Unser Immunsystem kann unseren Körper irgendwann nicht mehr sauber halten. Wenn wir übersäuern, wenn wir uns so ernähren, wie wir uns ernähren, wenn wir nur unter Stress stehen, wenn wir noch Kosmetika benutzen, die zusätzlich Gift in unseren Körper bringen, wenn wir in einem gedanklich negativen Zustand sind, der auch nochmal den Körper übersäuert, dann, wenn wir Medikamente missbrauchen, dann ist unser Körper, unser Immunsystem irgendwann nicht mehr in der Lage zu entgiften. Und dann kippt unser Gewebe, dann kippt unser Körper in einen schädlichen pH-Wert. Und dann entstehen Bakterien, dann entstehen Pilze, dann entstehen Parasiten. Und dann entstehen vor allem Symptome. Husten, Schnupfen, Nasennebenhöhlenentzündung zum Beispiel. Wie viele Menschen haben bitte eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung und jagen sich das Cortison da oben rein? Chronisch. Eine pflanzliche Ernährung beseitigt auch das. Ganz viele Menschen, die dann von den tierischen Produkten weggehen, machen die Erfahrung, dass der Schleim abgebaut wird und dass sie wieder frei atmen können. Durchfall, Lungenentzündung. Das sind alles Entgiftungserscheinungen des Körpers. Da werden Entzündungen gelegt in diesem Gewebe, was umkippt, wo ganz viele Zellen absterben. Da werden Entzündungen gelegt. Entzündung heißt, das Immunsystem ist aktiv. Das Immunsystem versucht zu reinigen, versucht so schnell wie es geht zu säubern, das Zeug da rauszukriegen, aber kann es irgendwann nicht mehr, weil es zu viele Herde im Körper einfach auch gibt. Und wenn wir nicht von außen dafür sorgen, dass der pH-Wert sich in diesem Gewebe ändert, dann ist es schwer. Nehmt die Atemschutzmasken zum Beispiel, wo ich gerade vom Lungengewebe gesprochen habe. Wir nehmen uns den Sauerstoff. Wir nehmen uns den Sauerstoff. Das Wichtigste, was unser Körper benötigt, Sauerstoff, den nehmen wir uns. Und bitte, ich habe wirklich, also wenn Leute mir erzählen wollen, nee, die Atemschutzmaske, da kommt doch genauso viel Sauerstoff. Bitte. Wenn man ein bisschen aufmerksam ist und das Ding aufsetzt und dreimal tief atmet, da wird einem schwindelig, da setzt man sich hin. Natürlich wird der Sauerstoffgehalt dezimiert. Wir atmen atmen wir Gifte aus. Die landen unter der Maske. Feucht, warm. Super Milieu. Übrigens für Pilze und auch für jegliche Form von Bakterium, sich irgendwo, was man irgendwo in der Maske hat oder was sich da bilden kann, wieder einzuatmen. Super Idee. Was passiert? Wir atmen das ein. Was passiert mit unserem Lungengewebe? Es übersäuert. Es übersäuert. Und dann geht's wieder los. Die Zellen sterben ab. Unser Immunsystem hat ein Problem. Der Boden für Entartungen, für Tumore ist zu 100% gegeben. Aber alles, damit wir das durch die Luft fliegende Virus nicht einatmen. Ein Virus, was übrigens laut der Schulmedizin eine Größe hat von 0,000012 Millimetern, glaube ich. Vielleicht war es eine Null zu viel oder zu wenig. Und dieser Webstoff soll das aufhalten, wenn es das gibt. Ja. Virus ist ungefähr so, gibt eine Studie dazu, ich glaube 1500 Mal kleiner als diese Zwischenräume in der Maske. Das ist so die ganzheitliche Betrachtung und auch meine persönliche Betrachtung dieses Themas. Bezogen auf das, was ich weiß und wie ich auch die Punkte miteinander verbinde. Und Antoine Béchamp hat es vor 150 Jahren, 160 Jahren fast, hat er das eindrucksvoll bewiesen. Und es gibt einen Grund dafür, warum man heute von ihm so wenig findet, warum das alles begraben wurde. Aber Louis Pasteur hat ja auf seinem Sterbebett hat er ja die Auflösung gegeben. Das ist also jetzt eine ganzheitliche Betrachtung der Geschichte. Immunsystem und das, was dieser Erregertheorie gegenübergestellt werden kann. Und ich glaube, ich habe das so ein bisschen dargelegt und jeder kann da für sich recherchieren oder bei sich mal hinfühlen, wenn man seine Ernährung umstellt, wenn man diese Gifte aus seinem Körper lässt, was mit dem Körper passiert und wie es sich verhält. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich das extrem gemerkt habe in meiner aktiven Zeit noch und auch nach meiner Karriere jetzt extremst merke und eigentlich ein- bis zweimal im Jahr immer so einen kleinen Infekt hatte oder sagen wir besser Entgiftungserscheinung in Form von Schnupfen und Husten. Konnte ich die Uhr nachstellen, immer um Weihnachten herum. In der Winterpause, wenn der Druck ein bisschen abgefallen ist, kamen die Dinge aus dem Körper für ein, zwei, drei Tage. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Jetzt kann man sagen, einerseits ist der Druck weg, ich habe mehr Entspannung über Yoga und Meditation. Andererseits habe ich aber jetzt auch nochmal Dinge gemacht, wie Alkohol komplett zu streichen. Während meiner aktiven Zeit habe ich immer in der Woche mal ein Glas Wein getrunken auf zwei. Das fällt komplett weg. Das heißt, wieder ein Gift, was ich dem Körper erspare. Und dementsprechend muss der Körper auch viel, viel weniger entgiften und diese Dinge manifestieren sich nicht mehr so. Er ist nicht mehr überlastet und dieser Alkohol muss nicht mehr aus dem Körper gebracht werden. Ein großes Thema, und das ist wirklich ein großes Thema, sind Autoimmunerkrankungen. Die Schulmedizin definiert gewisse Erkrankungen als Autoimmunerkrankung. Autoimmunerkrankung bedeutet, das Immunsystem des eigenen Körpers richtet sich quasi gegen seine eigene Familie. Das Immunsystem beginnt, körpereigene Zellen zu zerstören. Das Immunsystem bildet Antikörper aus gegen körpereigenes Gewebe. Haben wir verschiedene Autoimmunerkrankungen. Die Osteoporose mit 6,3 Millionen Menschen in Deutschland. 6,3 Millionen Menschen in Deutschland, die unter Osteoporose leiden. Osteoporose bezeichnet den Zustand, in dem mehr Knochengewebe abgebaut als aufgebaut wird. Thema Übersäuerung. Ich glaube, ich habe das schon in der einen oder anderen Episode thematisiert. Unser Knochen liegt da im Gewebe und ist nicht an die Blutbahn angeschlossen. Das heißt, der kann nicht direkt mit Nährstoffen über die Blutbahn versorgt werden. Stoffe wie Magnesium oder Phosphor oder Vitamin D, die den Knochen aufbauen, müssen aus der Blutbahn über das Gewebe zum Knochen hingebracht werden. Und wenn unser Gewebe übersäuert und vergiftet, dann kommt beim Knochen nichts mehr an. Und dann ist logisch, weil der Knochen lebt, der baut Zellen auf, damit er dicht bleibt, und der baut verschlissene Zellen wieder ab. Das passiert immer im Körper, überall. Unsere Körperzellen haben nur eine begrenzte Lebenszeit, werden abgebaut, aber neue werden im besten Fall aufgebaut, weil wir versorgt sind, weil wir das Rohmaterial liefern in Form von Ernährung, mit dem der Körper dann neue Knochenzellen aufbauen kann, um die Dichte zu erhalten. Ja, Thema Übersäuerung, jetzt bei Osteoporose, Kuhmilch, Käse, Fleisch, ist immer noch alles erlaubt, ist immer noch nicht verboten, interessiert niemanden. 6,3 Millionen ist ja fast jeder Zehnte in Deutschland. Was ist das für eine Zahl? Das ist ja komplett absurd. Diabetes, 6,7 Millionen Menschen. Isolierter Zucker, Industriezucker, Weißmehl, sind immer noch nicht verboten. Sind immer noch erlaubt. Immer noch dürfen sich Leute damit vergiften und sich überzuckern, sich die Nährstoffe entziehen und dann für eine Basis sorgen, auf der Diabetes entstehen kann. Das ist ja wirklich kein Geheimnis. Also dafür muss man ja nicht recherchieren, kein Experte sein, dass Diabetes mit Zucker zusammenhängt. Sollte wirklich jeder verstehen. Aber immer noch werden Produkte gepusht, in den Supermarkt gebracht, in denen isolierter Zucker enthalten ist. Und es interessiert niemanden. Die Gesundheit interessiert hier niemanden. Dann gibt es eine Autoimmunerkrankung, bei der sich der Körper gegen die Schilddrüse richtet. Hashimoto, Thyreoiditis. Thyreoidea ist die Schilddrüse. Und Hashimoto bezeichnet den Zustand, in dem der Körper anfängt, Schilddrüsengewebe zu attackieren und zu zersetzen. Angeblich 8 Millionen Menschen, das ist jeder Zehnte. Jeder Zehnte. Das sind keine Erkrankungen, die vom Himmel fallen. Man kommt nicht auf die Welt und nach 20 Jahren sagt der Körper, oh, jetzt fange ich aber mal an, hier meine Schilddrüse zu zerstören. Das sind systematische Vergiftungen des Körpers, systematische Übersäuerungen des Körpers durch die ganzen Einflüsse, die ich jetzt schon beschrieben habe. Ein weiterer Einfluss sind definitiv zum Beispiel Impfungen. Ich habe letztens nach langer Suche meinen Impfpass gefunden. Dann habe ich festgestellt, dass ich meine erste Impfung an meinem ersten Lebenstag bekommen habe. In meinen ersten 2 Lebensjahren oder 3 Lebensjahren, glaube ich, 12 bis 15 Impfungen. Wenn heute Eltern der Empfehlung folgen, dann ist so ein Kind nach 2 Jahren schon über 20 Impfungen. Und wenn man sich dann mal anschaut, was Impfungen sind und vielleicht überhaupt mal diese Erregertheorie, diese Erreger-von-außen-Theorie in Frage stellt, und wenn man sagt, okay, vielleicht kommt gar kein Erreger von außen. Und wir dann feststellen, okay, und uns dann fragen, warte mal, wogegen impfen wir eigentlich? Wogegen bilden wir durch eine Impfung angeblich Antikörper aus? Gibt es zig Fälle. Masern zum Beispiel. Jetzt kann jeder sagen, ja, aber guck mal, Masern gibt es doch wirklich. Masern hat laut Schulmedizin eine Kontagiosität von 100%. Das heißt, wenn ein Kind mit Masern in einem Raum ist, ein anderes kommt dazu, ist die Wahrscheinlichkeit 100%, dass das andere Kind Masern bekommt. Würde ich gern mal sehen. Würde ich gern mal sehen mit einem Kind nach 2 Lebensjahren, was noch keine einzige Impfung bekommen hat. Was das für Krankheiten entwickelt. Ich habe einen Fall in Kalifornien. Kurz nachdem man in Kalifornien damit angefangen hat, Zwangsimpfungen zu verschreiben. Das ist in Deutschland ja mittlerweile auch schon so. Ich esse hier seit dieser Pandemie. Masern? Standard. Sonst darf das Kind nicht in den Kindergarten. Wie krank ist das? Wie krank ist das? Und dieser Fall in Kalifornien war so, es war im Disneyland. Da ist eine Riesengruppe von Kindern an Masern erkrankt, obwohl die alle gegen Masern geimpft waren. Ja, seltsam. Wenn man sieht, wie viele Giftstoffe in Kinder ab dem ersten Lebenstag reingepumpt werden, dann ist vollkommen logisch, dass der Körper irgendwann anfängt, sich dieser Gifte entledigen zu wollen. Würde ich auch nicht anders machen. Der kann kein Aluminium, der kann kein Quecksilber, der kann kein Blei im Körper lagern. Das versucht er auszuscheiden. Das muss irgendwie aus dem Körper raus. Und in den meisten Fällen, wenn man 20 Impfungen hat in 2 Jahren, dann schafft es der Körper leider nicht mehr. Und wenn sich Aluminium zum Beispiel oder ein anderes Schwermetall im Hirn anlagert, weil die gebunden an andere Komplexe, nämlich unsere Blut-Hirn-Schranke, die Sicherheitsschranke überwinden können, dann sind wir dann bei so Geschichten wie Demenz und Alzheimer zum Beispiel, wo nervale Strukturen zerstört und abgebaut werden, wo sich chronische Entzündungen bilden durch dieses Schwermetall am Nerv und der einfach aufgefressen wird. Und dann spricht man, klar, Autoimmunerkrankung, logisch. Na sicher, nach 35 Jahren, dann, da bringt niemand mehr diese Impfung ins Spiel von vor 30 Jahren. Aber der Prozess ist so delikat und so schleichend, dass da definitiv eine Verbindung besteht. Und man weiß, dass Schwermetalle ein Gift sind. Punkt. Arthrose, der systematische Abbau von Gelenkknorpel zum Beispiel, 5 Millionen Menschen. Das sind Zahlen, wo man sich fragen muss, gibt es in Deutschland eigentlich überhaupt noch oder auf der Welt gesunde Menschen? Was ist mit dieser Industrie, die für unsere Gesundheit da ist, die uns doch so gesund halten möchte? Ich habe es in der Pharma-Folge, habe ich es gesagt, das möchte diese Industrie nicht. Nie, niemand in dieser Industrie möchte das. 5 Millionen Menschen Arthrose. Gelenkknorpel zum Beispiel, ein ganz großer Faktor, Schwefel. Der Knorpel im Gelenk besteht zu über 90% aus Schwefel. Ich habe selber mal mein glorreicher Unfall zu Ingolstadter Zeiten, als wir Eishockey spielen waren in der Wintervorbereitung und ich da gestürzt bin und der Knöchel leicht angeknackst war, leicht gebrochen war und das Syndesmoseband gerissen war, war auch so ein Stück Knorpel weggerissen im Sprunggelenk. Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, das Syndesmoseband ist kein Problem, aber der Knorpel macht uns Sorgen, weil Knorpel wächst ja nicht nach. Die sind der Meinung, dass Knorpel nicht nachwächst bei einem erwachsenen Menschen. Und ich habe dann zu der Zeit hochkonzentriertes MSM Schwefel eingenommen und habe mich so ernährt, wie ich mich ernährt habe. Und als man dann nach 8 Wochen die Schraube entnommen hat, die den Knochen fixiert hat, kam die Operateurin danach und hat gesagt, hey, was haben Sie mit Ihrem Knorpel gemacht? Der ist wie neu. Der ist frisch. Ja, so viel zu dem Thema Knorpel. Wächst nicht nach im Körper. Körper bildet keinen Knorpel nach. Es gibt nichts, was der Körper aus eigener Kraft nicht heilen kann, was er nicht nachwachsen lässt. Kaum etwas. Wenn man im Rückenmark die Nerven durchtrennt, dann wird es schwer. Aber bei solchen Geschichten ist es keine Frage, dass der Körper einen neuen Knorpel ausbildet. Und das ist auch bei Leuten mit Arthrose so, wenn man den Körper entsäuert, wenn man sich basisch ernährt, wenn man die Giftstoffe aus dem Körper bringt und zum Beispiel Schwefel zuführt, dann wird der Körper auch wieder Knorpel aufbauen. Und dann verschwinden auch die Symptome. Bei den Autoimmunerkrankungen sagt man dann, da wird das Immunsystem quasi fehlgeleitet. Die Immunzellen drehen sich gegen, bei Arthrose zum Beispiel, den Knorpel und fangen an, den zu zerstören. Bildet Antikörper aus gegen diese Knorpelstrukturen. Die Antikörper attackieren den Knorpel 24/7. Seit Jahrzehnten sagt man das. Also warum das Immunsystem fehlgeleitet wird, das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Ah, ist interessant. Seit Jahrzehnten. Da macht man auch keine Fortschritte. Man weiß das nicht. Man weiß nicht warum, man forscht daran wie bescheuert, Gelder fließen da rein, wie bescheuert, Steuergelder. Aber nee, also wir wissen da wirklich nicht, warum und wieso. Kein Fortschritt erkennbar. Interessant. Bei Osteoporose ist es zum Beispiel so, dass den Patienten auch niemand, also niemand oder kaum jemand, ich will niemandem zu nahe treten, vielleicht gibt es Ärzte, die das ein bisschen ganzheitlicher angehen. Es gibt mit Sicherheit Ärzte, das weiß ich, die sich dem System entsagt haben und sich selbstständig gemacht haben und es komplett ganzheitlich angehen. Aber wenn ein Arzt hingeht und einem Patienten oder einer Patientin bei einer Osteoporose-Diagnose Calcium empfiehlt, dann muss ich sagen, entweder versteht er wirklich gar nichts oder er hat keine guten Absichten, was die Gesundheit des Patienten angeht. Calcium ist zum größten Teil für die knochenabbauenden Prozesse im Knochen zuständig. Viel wichtiger werden Magnesium, Phosphor, Vitamin D, Bewegung, weil der Knochen passiv ernährt wird, über Muskelkontraktion. Das sind einfach Lügen, die an die Leute gebracht werden. Und es gibt da kein Interesse an Gesundheit. Es gibt dann die Medikamente für die Osteoporose. Ernährung hat da gar nichts mit zu tun. 0,0. Es ist schon sehr paradox. Paradox mitunter. Aber man kann damit, ohne sich inhaltlich wirklich damit auseinanderzusetzen, mit dem Finger dran fühlen, dass da irgendwas nicht passt. Man kann sich auch mal die Statistik angucken, zum Beispiel bei Diabetes, wie sich das in den letzten 60 Jahren entwickelt hat, Osteoporose genauso. Diese ganzen Autoimmunerkrankungen schießen in die Höhe, seit Jahrzehnten schießen die in die Höhe. Und dann sagen wir, ah, na klar, die Schulmedizin ist super, weil wir leben länger. Schulmedizin, die verlängert unser Leben. Ja, interessant, klar, wenn Leute 60 Jahre lang mit Osteoporose leben oder mit Rheuma oder mit Hashimoto oder Diabetes, dann ist das schon sehr, eine sehr große Lebensqualität. Ich kann es nur immer wieder sagen, wie wichtig die Ernährung ist, wie wichtig die saubere Ernährung ist und dass auch all diese Zustände heilbar sind, zu 100%. Gibt es genug Leute, die das alles schon bewiesen haben, die das gemacht haben, die Leute, Lupus zum Beispiel. Lupus ist eigentlich eine der krassesten Erkrankungen, die es gibt. Da richtet der Körper sich, ist auch eine Autoimmunerkrankung, gegen das komplette eigene Bindegewebe. Und da sind die Überlebenschancen eigentlich gleich null. Es gibt Leute, die haben Leute mit Lupus geheilt. Durch eine Entsäuerung, durch eine rein basische Ernährung, rein pflanzliche Ernährung, über reine, pure Gemüsesäfte zum Beispiel. Ist alles schon passiert, ist alles schon gegeben. Man braucht nur auch den einen gewissen Mut, sich damit auseinanderzusetzen. Ein Wissen über den eigenen Körper, was über allem steht. Kaum jemand hat heute Wissen. Es gibt keinen anderen. Nur deswegen funktioniert das Maskentragen. Nur deswegen funktioniert diese Angstmacherei, weil wir einfach kein Wissen über den eigenen Körper haben und nicht wissen, was die uns wie viele Lügen die uns eigentlich auftischen. Selbst jetzt ist es ja noch so, Leute sind zweimal geimpft und dann sollte man doch eigentlich geschützt sein, oder? Die laufen weiter mit Maske rum, weil die können ja weiter Leute anstecken. Hä? Du bist also zweimal geimpft, hast Antikörper in deinem Körper angeblich gegen dieses Virus und kannst trotzdem weiter Leute anstecken? Slapstick. Das Immunsystem ist, also ich vertrete ganz klar die Ansicht, dass diese Erregertheorie Unsinn ist. Ich habe mich lange mit Antoine Béchamp beschäftigt und eins seiner Bücher zum Großteil gelesen und es ist sehr beeindruckend, was der Mann bewiesen hat und ich erfahre das tagtäglich am eigenen Körper und es macht einfach Sinn, die Wahrheit macht Sinn und das, was die Schulmedizin propagiert, macht einfach keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Wir müssen unseren Körper sauber halten, ihn pflanzlich ernähren und dafür sorgen, dass unser Immunsystem entlastet wird, dass es auf der anderen Seite gestärkt wird durch die Ernährung, durch Sport, durch Entspannung und dann sind wir abwehrfähig, dann können wir uns der Gifte, die da kommen in unserem Körper, die anfallen durch absterbende Zellen, können wir uns problemlos entledigen. Viren generell, ich glaube, das wird eine eigene Episode. Ich versuche da jemanden zu akquirieren als Gast, der da nochmal einen anderen Blick drauf werfen kann. Ich hoffe, dass das bald gelingt. Fragen, wie immer, sehr gerne an tobias.levels@healthresolution.de. www.healthresolution.de ist die Homepage. Und dann freue ich mich auf die nächste Episode. Wünsche euch eine gute Zeit, einen schönen Tag und bis bald.